Genug der Technik. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pferde Cordon Bleu Hawaii. Ich nehme sie ein bisschen zu spät auf, aber besser zu spät als nie. Ich möchte heute über meine Erfahrungen in Togo sprechen. Natürlich nicht über alles, das würde hier auch irgendwie gar nicht reinpassen. Ich habe immer noch sehr, sehr viel Arbeit vor mir mit der ganzen Bachelorarbeit und dem ganzen Auswerten von meinen Forschungsdaten. Darauf freue ich mich sehr, das kann jetzt dann nämlich endlich beginnen. Ich würde sagen, ich fange einfach mal am Anfang an, werde so ein bisschen erzählen, was wir gemacht haben, wie sich die ganze Reise gestaltet hat, was ich da gemacht habe, was ich dann auch für meine Bachelorarbeit gemacht habe. Da habe ich mir dann noch was Kleines überlegt, und zwar habe ich mir in Togo schon kleine Zettelchen gemacht mit Stichwörtern drauf. Die habe ich mit Sammy zusammen gemacht. Der ursprüngliche Plan war, dass diese Zettelchen einem Gespräch zwischen mir und Sammy nochmal ein paar neue Perspektiven auf unsere Forschung bringen sollten. Das haben wir aber leider nicht geschafft. Das heißt, das steht definitiv noch auf dem Programm, das mit ihm noch zu machen. Aber ich dachte, ich könnte das hier schon mal mit mir machen und mit euch und da so ein bisschen reflektieren und nochmal drüber nachdenken, was ich da eigentlich alles gemacht habe. Vor allem auch, weil ich nicht meine ganze Bachelorarbeit hier ja jetzt schon irgendwie preisgeben kann. Nicht, weil ich es nicht will oder weil da irgendwie geheime Daten erforscht wurden, sondern weil ich einfach noch absolut keine Datenauswertung gemacht habe. Ich will ja einen Dokumentarfilm machen, habe meine Videos gedreht. Ich habe auch abgedreht letzten Sonntag, also da steht jetzt alles. Ja, okay, ich fange gerade mittendrin an. Zurück zum Anfang. So, wir sind zurück im Juni. Genau, 14. Juli ging die Reise bei mir los. Jeder, der sich die Folge Tohu Wabohu um Togo angehört hat, weiß, wie es mit meinen Nerven stand. Ja, ich war super nervös. Ich wusste nicht, was mich erwartet. Und die Nervosität, ja, hat das Ganze nicht unbedingt einfacher gemacht. Ich habe am Flughafen auch erst eigentlich meine Mädels kennengelernt, die mit mir dahin gefahren sind, weil durch den ganzen Online-Unterricht konnten wir uns nie richtig kennenlernen und haben uns da eigentlich am Flughafen zum ersten Mal gesehen, was sehr speziell, aber irgendwie auch sehr schön war. Es gab der ganzen Reise noch was Spezielleres. Wir sind also zu fünft, ich und vier andere und unser Dozent nach Togo geflogen. Wir haben da die ersten 3 Tage in Lomé, in der Hauptstadt, verbracht. Und haben uns da wortwörtlich ein bisschen anklimatisiert. Togo war gerade Regenzeit. Es hat jeden Tag mindestens einmal stark geregnet. Trotzdem war es für unsere Verhältnisse sehr, sehr warm. Wir haben in einer Auberge gewohnt. Also wir hatten ein Zimmer und ein Bad und konnten uns eigentlich diese 3 Tage nehmen, um einfach mal ein bisschen anzukommen, um mit dem Französisch warm zu werden, mit dem Essen, mit den Menschen und einfach mit dem ganzen Vibe. Es war schwierig für mich, muss ich ganz ehrlich zugeben, auch weil alle anderen davor schon mal in Afrika waren und irgendwie diesen Kulturschock schon hinter sich hatten. Die wussten irgendwie, was sie erwartet. Natürlich wusste ich auch in gewisser Maßen, was mich erwartet, aber halt recherchieren und Bilder anschauen ist dann doch nochmal was anderes als tatsächlich da sein und das einfach erleben. Und man macht halt automatisch diese Vergleiche, was haben wir hier und was gibt es da? Und das war für mich sehr, sehr schwierig am Anfang. Wir hatten eine mega schöne Zeit. Wir waren auch einmal feiern, wir waren auf dem Markt, wir waren am Strand. Wir haben uns auch ein paar Museen angeschaut und haben auch mit den Leuten aus der Auberge so ein bisschen erste Kontakte schließen können. Also das war super schön. Und dann wollten wir eigentlich hoch nach Kara, denn da sollten wir ja 3 Wochen lang bleiben. Und zwar für die Summer School. Genau, wir wussten bis dahin auch nicht so recht, was auf uns zukommt, aber unser Dozent wusste das auch nicht, aber wir mussten schnell einsehen, this is Africa, this is Togo, so funktioniert das, es funktioniert anders als hier in der Schweiz, es wird nicht so sehr in der Zukunft gelebt, es wird nicht so stark geplant und organisiert, sondern es wird genommen, wie es kommt. Man schaut ehrlich gesagt so ein bisschen von Tag zu Tag. Es war sehr schwierig, sich daran zu gewöhnen oder das auch erstmal so für sich akzeptieren zu können. Aber wenn man da mal drin ist, dann ist es eigentlich super schön. mehr dazu dann noch zu meiner Zeit auf dem Dorf, wo man halt dann auch wirklich mit dem Wetter irgendwie leben musste. Kara und Lomé sind ja trotzdem noch Städte, wo ein bisschen mehr Infrastruktur schon herrscht. Ah genau, alle, die sich für Bilder interessieren oder Videomaterial. Ich habe, wie schon gesagt, vieles aufgenommen, davon aber leider noch nichts geschnitten oder irgendwie so parat, dass ich es auf Instagram posten kann. Was aber auf Instagram ist, auf meiner Instagram-Seite jamie.cm, Story Highlight Togo, da ist ganz, ganz viel drin für alle, die es interessiert. Genau, wir wollten dann hoch nach Kara für unsere Summer School. Hatten erstmal keinen Bus, weil gerade islamisches Opferfest gefeiert wurde in der darauffolgenden Woche und ganz, ganz viele Leute deswegen in den Norden fahren wollten, um ihre Familien zu besuchen und natürlich alle Busse ausgebucht waren. Zudem waren noch ganz viele irgendwelche Rituale, das kann ich ja mal in Klammern erwähnen, die es interessiert, können das gerne dann auch irgendwie nachlesen. Es gibt in Togo Initiierungsrituale für Mädels und Jungs, wenn die 18 Jahre alt werden. Und bei den Jungs gehören da gewisse Kämpfe dazu. Und das ist ein großes Spektakel geworden im Land. Also auch der Präsident reist für diese Kämpfe in den Norden. Und die waren auch gerade noch in dieser Woche. Deswegen, ja, mussten wir unsere Fahrt etwas verschieben und konnten dann erst einen Tag später hochfahren. Und wir sind da angekommen und wir haben auf dem Landgrundstück von einem togolesischen Soziologieprofessor wohnen können. Der hat nämlich mittlerweile ein Haus in der Stadt, da er nebst seiner Professur auch noch Vizebürgermeister ist mittlerweile. Das heißt, sein Haus auf dem Lande, das steht die meiste Zeit leer. Er geht da nur am Wochenende hin und wir konnten also da drin wohnen. Das war wirklich super schön, war perfekt für uns, für unseren Anfang. Das war so hinter Mauern, war das ein Haus, wo er mit seiner Familie normalerweise drin gewohnt hat. Da hatten wir keinen Zugang zu, aber das bestand noch aus einem runden Häuschen mit einem Strohdach, wo wir eigentlich immer drin gegessen haben und wo wir auch Leute empfangen haben. Dann war da ein Ziegenstall, ein großer, großer Garten und dann noch das Gästehaus, wo wir drin gewohnt haben. Das bestand aus einer Küche, also eigentlich einfach einem Waschbecken und ein paar Regalen. Draußen war eine Feuerstelle. Wir hatten 3 Räume für uns 6 und ein Badezimmer. Wir haben dann unserem Dozenten einen Raum gegeben. 2 und 3, genau. Und das Badezimmer haben wir alle geteilt. Wir hatten auch einen Hund, der für uns zuständig war, die Bibi. Und mussten dann aber auch feststellen, Bibi ist ein Junge. Naja. Und Monsieur Alain, der sich eigentlich um das ganze Gelände kümmert während der Abwesenheit von dem Professor. Und das war eigentlich super schön, weil man immer irgendwie wusste, da sind Ansprechpersonen da, ob die jetzt Hund, Dozent, Professor oder Monsieur Alain waren. Es war super schön. Wir haben uns also in diesen 3 Wochen mit einem Forschungsthema unserer Wahl beschäftigt und konnten eine erste Feldforschung machen. Ethnologie, für alle, die es nicht wissen, Ethnos heißt das Volk, Logos Lehre. Es geht also um die Lehre der Völker, Völkerkunde, Kulturwissenschaften. Es geht also bei Ethnologie darum, dass man sich einer neuen Kultur hingibt. Nein, so kann man das nicht sagen. Man wird einfach Teil einer neuen Kultur. Man versucht, mit den Menschen zu leben, ihr Verhalten, ihr Denken, ihr Handeln, ihr Tun, ihr Leben ein bisschen so zu verstehen, zu analysieren. Was machen sie? Was tun sie im Alltag? Wie gehen sie mit Medizin um? Wie gehen sie damit und jedem? Also eigentlich kann alles aus einer anthropologischen, aus einer ethnologischen Perspektive betrachtet werden. Man muss dann halt einfach auch sich mit den ethnologischen, wissenschaftlichen Methoden ein bisschen auseinandersetzen, wie man das da genau angeht. Aber genau deshalb waren wir da, um das zu lernen. Es haben sich also alle ein Thema ausgesucht. Da gab es traditionelle Medizin, Bierbrauen, Marktalltag und ich habe mich für den Studentenalltag entschieden. Und zwar ganz einfach aus dem Grund, weil ich für mich entschieden habe, dass ich dazu den meisten Zugang schon habe. Ich weiß, wie Studentenleben hier läuft und wollte es mir gerne da angucken. Das heißt, ich wusste auch irgendwie, wonach ich fragen kann. Weil bei vielen Themen ist es halt so, wenn man davor nicht genug Zeit gehabt hat, sich einzulesen und dann nur diese kurze Zeit von 3 Wochen hat, dann ist es oft schwierig, die richtigen Fragen zu stellen oder sich richtig einbringen zu können, weil man wie von Grund auf eingeführt werden muss. Und da ich hier schon Uni-Alltag gewohnt bin, konnte ich da halt hingehen und konnte auch fragen, hey, wie macht ihr das und das und das und das und das? Und es konnte ganz spontan passieren, ohne dass ich mich irgendwie noch einlesen musste, ohne dass ich mich mit Konzepten oder Regeln vertraut machen musste, weil ich einfach irgendwie schon wusste, wie es bei uns läuft und ich konnte mich dann voll darauf einlassen, mir von ihnen zeigen zu lassen, wie das bei ihnen läuft. Ich hatte einfach irgendwie schon so ein Backup-Wissen und das hat mir sehr gut getan, weil ich bei den anderen halt schon gesehen habe, das waren auch super große, mega interessante Themen. Aber da war halt auch irgendwie noch vieles, was wir hier gar nicht so kennen und deswegen schwierig für uns zu verstehen ist. Natürlich ist das genau die Arbeit der Ethnologie, das natürlich verstehen zu wollen und das auch zu lernen. Aber ich war einfach irgendwie so, ja, ich habe diese Zeit nicht. Ich war noch mit meinem Kulturschock beschäftigt. Über den rede ich dann ein bisschen später noch. Jetzt erstmal zu meiner Forschung. Ich habe mich also während diesen 3 Wochen mit 4, glaube ich, lass mich lügen, 5 Studenten, Studentinnen intensiv von morgens bis abends beschäftigt. Also ich habe die begleitet eigentlich von morgens bis abends, was die so machen den ganzen Tag über, habe gegessen, was und wann sie gegessen haben, war mit beim Unterricht dabei, habe geschaut, wo sie wohnen, wo sie schlafen, was sie kochen, mit wem sie wohnen, wie viel Budget sie haben. Wo gehen sie ihre Sachen einkaufen? Wo kriegen sie ihr Schulmaterial her? Also ich habe einfach wirklich versucht, diesen Studentenalltag komplett mitzubekommen. Mit dem Schulbus fahren, mit dem Mototaxi, je nachdem, wie sie zur Schule kommen, zur Uni kommen. Und es war super spannend und super eindrücklich, weil ich halt einfach gemerkt habe, wie gleich und unterschiedlich etwas sein kann. Und das war sehr, sehr schön. Und es war auch sehr gut, dass wir auf diesem Landgrundstück gewohnt haben. Also wir haben circa 20 Minuten außerhalb von Kaa gewohnt, in einem Dorf namens Buladé. Und dadurch, dass wir hinter diesen Mauern gewohnt haben, hatten wir eigentlich die Möglichkeit, uns zu entscheiden, wie viele Stunden am Tag setzen wir uns eigentlich der Kultur aus. Weil sowas ist super anstrengend. Man lernt so viel, das ist eine neue Sprache, es sind so viele Eindrücke, die auf einen einprasseln. Und damit muss man irgendwie erstmal lernen, umzugehen. Und dadurch, dass wir eigentlich diesen Zufluchtsort hatten hinter diesen Mauern, konnten wir da wortwörtlich einfach nur weiß sein. Wir konnten kurze Hosen tragen, wir konnten miteinander Schweizerdeutsch reden, wir konnten reflektieren, wir konnten besprechen, was wir tagsüber erlebt haben, wir konnten schreiben in Ruhe, wir konnten uns überlegen, was machen wir als nächstes und wir konnten halt einfach wirklich auch mal abschalten. Und das war der Luxus oder ich glaube auch, das war der Einstieg als Ethnologin, den ich gebraucht habe, weil ich da, wie schon gesagt, extrem mit meinem Kulturschock zu kämpfen hatte. Und ich habe auch gemerkt, danach, als ich weitergegangen bin ins Dorf, da gab es diese Trennung nicht mehr. Da habe ich bei den Leuten geschlafen, natürlich in einem eigenen Zimmer, aber man war 24/7 Teil dieser Familie, Teil dieses Dorfes, Teil dieser Kultur. Und das ist unbeschreiblich schön. Aber ich bin super froh, dass ich diesen langsamen Einstieg eigentlich machen konnte, weil hätte ich den Kulturschock oder hätte ich da schon 24/7 das togolesische Leben leben müssen, ich weiß nicht, ob ich die gleichen Eindrücke und Resultate hätte, wie ich sie jetzt halt habe, dadurch, dass ich die Entscheidung hatte, wie lange bin ich heute Teil der Kultur und wann gehe ich zurück. Genau, so viel mal zu meiner Forschung. Ich glaube, das kann man jetzt auch so stehen lassen. Das war, glaube ich, super, super guter Überblick. Ja, Eigenlob tut manchmal gut. Wir hatten natürlich auch, abgesehen davon, eine mega gute Zeit. Wir haben auch ein bisschen Urlaub natürlich gemacht. Wir hatten ein paar Roadtrips, haben uns Natur, nee, Natur, Landschaft. Wir haben uns natürlich Landschaft auch angeschaut, haben zum Beispiel ein Dorf noch besucht, dessen UNESCO-Weltkulturerbe ist. Wir haben auch mal in Restaurants gegessen, haben auch ab und zu mal ein Bierchen geholt und das bei uns zu Hause getrunken. Und wir hatten einfach auch zu fünft eine mega gute Zeit. Wir haben uns super verstanden und war echt mega schön. Zurück zu meinem Kulturschock. Ich glaube, was für mich einfach das Schwierigste war, war nicht zu vergleichen, weil das kann und bringt, das sollte man nicht und es bringt halt auch einfach nichts, weil je länger man versucht, irgendwie Vergleiche herzustellen, desto schlechter geht es einem, weil man einfach merkt, wie krass unterschiedlich unsere Leben sind, obwohl wir auf der gleichen Erde leben und wie unfair das Ganze einfach verteilt ist und da macht man sich mega Vorwürfe, weil man halt trotzdem irgendwie versucht zu analysieren, warum ist dieses Land so entwickelt und unseres ganz anders. Und dann macht man sich Gedanken über den ganzen Kolonialismus und fühlt sich dann irgendwie schuldig, weil man sich als Teil davon sieht. Dabei hab ich natürlich keine direkte Schuld jetzt am Kolonialismus, aber trotzdem ist man halt weiß und fällt auf. Wir waren halt weit und breit wirklich die einzigen weißen Menschen. War für mich das erste Mal an einem Ort, wo Tourismus so noch nicht existiert. Und es war irgendwie auch schön, weil ich einfach gesehen habe, hey, das, was hier ist, das wird auch wirklich von den Leuten genutzt. Natürlich, ein paar Sachen sind touristisch, weil es doch ab und zu mal ein paar Leute gibt, die da hinkommen. Aber im Großen und Ganzen konnte man wirklich das Leben so miterleben, wie es halt tatsächlich ist und nicht verfälscht und voller Souvenirs und mit irgendwelchen Touristenattraktionen, die dann eigentlich gar nicht so sind im wahren Leben. Ich habe dann irgendwann einfach akzeptiert, dass die Welt unfair ist, dass es weder meine Schuld noch irgendjemanden anderes seine Schuld gerade ist, sondern Schulden suchen bringt auch nichts. Sondern ich habe mich einfach darauf eingelassen. Ich habe aufgehört zu vergleichen, sondern ich habe versucht, ihre Kultur und ihr Leben mitzuleben, zu sehen, was sie haben, was macht ihr Leben lebenswert, worüber freuen sie sich, was macht sie traurig, was macht sie glücklich, wie feiern sie, wie durchleben sie ihren Alltag. Ich habe einfach versucht, Teil davon zu werden und das einfach komplett in mich aufzusaugen und das war so schön. Diese Menschen haben, die Togolesen haben so eine Lebensfreude und eine Gastfreundschaft, das war unbeschreiblich mitzuerleben. Ich habe niemanden gehört, der sich irgendwie groß beklagt. Natürlich hat man gesehen, dass es manchen nicht mega gut geht und natürlich wollten auch manche von uns Geld und alles. Wir waren halt einfach weiß und man weiß halt auch direkt, woher wir kommen. Aber wir haben uns auch super Mühe gegeben, einfach diesen Stereotypen vom weißen Menschen nicht zu reproduzieren. Ja, weil ja, wir haben vielleicht, nicht vielleicht, wir haben mehr Geld und Ressourcen, aber trotzdem war ich da als Forscherin, als Studentin und habe das den Leuten auch wirklich so mitgeteilt. Und das war einfach auch mega schön, dass man sich auf Augenhöhe unterhalten konnte. Und ich glaube, genau das hat mir und auch den anderen super viel gegeben, dass wir einfach gesagt haben, hey, wir sind nicht reiche Weiße, wie ihr euch das vorstellt. Wir sind halt einfach Ethnologiestudentinnen, die hier sind, um euer Leben kennenzulernen und darüber eine Arbeit zu schreiben. Und irgendwie war das total schön. Es war super eindrücklich. Ich habe unglaublich viel gelernt und ich merke auch, dass ich einfach noch jedes Mal, wenn ich wieder darüber rede, super vieles lerne und auch hier jetzt merke ich wieder, wie viel es mir einfach bringt, es nochmal zu reflektieren und das durch meinen Kopf nochmal kreisen zu lassen. Gut, dann, ich weiß gar nicht, was ich noch alles sagen soll oder was ich auslassen soll, weil ich überhaupt nicht weiß, wofür sich die Zuhörer, Zuhörerinnen gerade interessieren, weil ich habe auch voll gemerkt, je nachdem, mit wem ich rede, setze ich meinen Schwerpunkt auf was ganz anderes, weil ich merke, manche interessieren sich für mich als weiße Frau in Afrika, andere Leute interessieren sich halt voll dafür, hey, wie funktioniert das mit Kochen, wie funktioniert das mit Markt? Also super schwierig. Ich kann das nochmal alles kurz in eine Nutshell fassen. Wir haben super luxuriös gelebt in diesen ersten 3 Wochen, weil wir auf dem Grundstück von den Professoren gewohnt haben. Es gibt in Togo nicht viele wohlhabende Menschen, aber es gibt doch einige Politiker, Professoren, Banker, einfach genau die Leute, die eigentlich so für den Staat arbeiten. Alle anderen haben verhältnismäßig gleich wenig. Dementsprechend sicher ist das Land auch. Ich muss zugeben, ich fühle mich hier am Zürcher Bahnhof, Hauptbahnhof, unsicherer, als ich es in Togo gemacht habe. Weil in Togo, es gibt halt diese starke nee, wie sagt man, dieses Arm-Reich, wie man es vielleicht aus Städten wie New York und Paris kennt, die gibt es nicht. Also Obdachlose, daneben irgendwie ein Louis Vuitton-Laden, diesen krassen Unterschied gibt es halt nicht, weil so wenige Menschen in Togo so viel haben, dass man das einfach irgendwie nicht nebeneinander sieht. Und da alle eigentlich einheitlich viel verdienen und einheitlich viel haben, hat man auch nichts davon, seinen Nachbarn irgendwie zu beklauen. Da ist eine ganz andere Dynamik der Gesellschaft vorhanden. Und das war irgendwie total schön, weil man sich echt total sicher fühlt. Und ich glaube, als Einstiegsland in Anführungs- und Schlusszeichen für mich in Afrika war es einfach perfekt. Ja, ich war davon schon mal in Afrika, ich war in Marokko und ich war in Tunesien, aber die beiden Länder sind einfach noch zu nah an Europa, sind schon zu stark touristisch im Sinne von, man kann sich als Person in Marokko und Tunesien entscheiden, lebe ich die Kultur oder lebe ich meinen Urlaub? Also diese Möglichkeit besteht. Ich kann entscheiden, gehe ich in den Supermarkt oder gehe ich auf den Markt? Schlafe ich in einem Hotel oder schlafe ich bei einer Familie? Und in Togo existiert diese Touristenwelt halt noch nicht. Und das war super, weil ich die Kultur erleben konnte, ohne mir Gedanken darüber zu machen, dass mich irgendwie jemand ausraubt oder mich absticht, wenn man das jetzt so krass sagen kann. Das sind nämlich die letzten Geschichten, die ich über Afrika, also über Südafrika gehört habe. Und deswegen war ich einfach mega froh, dass es in Togo so nicht ist, sondern dass es halt einfach wirklich sicher war. Gut, es geht weiter. Welche Währung gibt es? Es gibt Franc CFA. Also 650 CFA sind 1 Euro. Um vielleicht ein paar Vergleiche machen zu können, ich habe mir eine eigene Matratze gekauft für 19.000 CFA. Die ist halt immer noch da, konnte sie leider nicht mitnehmen. Eine Motortaxifahrt von ungefähr 20 Minuten also von der Stadt zu uns nach Hause, hat mich zwischen 600 und 800 gekostet. Manchmal wurde ich auch umsonst mitgenommen, also es variiert auch ganz schön. Aber es ist kein Land, wo man zum Beispiel handelt. In Marokko ist das ja gang und gäbe, in Tunesien auch. In Togo gibt es da schon fixere Preise. Also man handelt ein bisschen, aber das beschränkt sich meistens auf so 300 bis 400 CFA. Es kommt auch immer darauf an, wie gut war die Ernte, was kaufe ich gerade. Also eigentlich ist Handeln da nicht so. Mussten wir uns aber auch erstmal dran gewöhnen, beziehungsweise muss man halt erst merken. Wir hatten in dem Haus, wo wir da gewohnt haben, auch fließend Wasser, was nicht normal ist. Und das haben wir auch nur, weil der Professor sich eine eigene Wasserpumpe leisten kann, die er da auf seinem Grundstück installiert hat. Wir haben über dem Feuer gekocht und wir hatten eine Toilette und eine Dusche. Genau, ich glaube, das ist das Wichtigste, was ich dazu sagen kann. Also hat auch noch dazu beigetragen, dass wir langsam in diese Kultur eingeführt wurden, dass wir nicht von Europa direkt nach Dorfleben in Afrika geschickt wurden, sondern wir hatten dieses Downgraden, was ich glaube ich gebraucht habe, um mich einfach komplett auf alles einlassen zu können. Weil wenn man das dann lebt, dann merkt man eigentlich, dass man das, was wir hier haben, das braucht man eigentlich gar nicht. Es ist genug, einen Brunnen mit Wasser zu haben, sich Wasser aus dem Brunnen zu holen und sich dann damit zu duschen, eine Toilette zu haben, die halt einfach ein Loch im Boden ist, einfach eine Feuerstelle zu haben. Das reicht eigentlich alles. Damit kann man leben, damit kann man gut leben. Und das war super schön zu realisieren, dass das Leben ist nicht per se schlecht, nur weil die Menschen weniger haben als wir hier. Es wird erst schlecht, wenn dieses Vergleichen kommt. Aber das, was sie da haben und die Art, wie sie leben, die hatten wir auch. Wir sind jetzt halt nur an einem ganz anderen Punkt und ich glaube auch, wir haben stark den Bezug zur Natur irgendwie verloren. Also ich zumindest, weil ich dann auch irgendwie gefragt wurde, ja, wann pflanzt ihr denn den Mais an? Wann macht ihr denn das? Und ich saß einfach da und ich war so, oh mein Gott, ich habe keine Ahnung von Tuten und Blasen. Ich könnte nicht überleben. Aber ja, unsere Gesellschaft funktioniert auch anders und das ist auch gut so. Es ist irgendwie schön, diesen Austausch dann auch zu haben und sich gegenseitig zuzuhören und auch irgendwie ein bisschen über alles so lachen zu können. Das war auch mega schön. Ja, genau, was ist dann passiert? Nach diesen 3 Wochen wurde für uns erstmal eine Ziege geschlachtet zur Feier des Tages, was sehr ungewohnt war. Ich bin immer noch der Meinung, das ist die absolut beste Art und Weise, Fleisch zu konsumieren, wenn man halt weiß, hey, das Tier ist hier aufgewachsen. Die Familie, die es geschlachtet hat, hat es auch großgezogen, hat es ernährt, weiß genau, wie viel Zeit und Hingabe es braucht, so ein Tier großzuziehen und schätzt das dann halt auch richtig, wenn es dann geschlachtet wird. Von dem Tier wird auch super viel, also eigentlich alles gebraucht. Es gibt ein paar Sachen, also das habe ich nicht damit bekommen, da hatte ich nichts mit dem Schlachten zu tun, da war die ja für uns geschlachtet als Danke, dass wir da waren und wir hatten alle Professoren dabei, wir hatten die Frauen der Professoren dabei, wir waren da, unsere Homologen, wir wurden ja alle mit Studenten und Studentinnen von der Universität Kara zusammengetan, damit die uns bei unserer Forschung unterstützen konnten, damit die so ein bisschen unsere Kommunikation mit den Togolesen übernehmen konnten und das hat echt super funktioniert. Genau, in dem Dorf nachher habe ich dann halt auch mitbekommen, wie man schlachtet. Und es war einfach schön zu sehen, weil halt alles verwertet wird und nicht nur so wie wir hier gewisse Teile, sondern man verwertet alles außer Darm- und Gallenblase, aber das wird dann den Hühnern gegeben und auch nachdem man das Fleisch isst, die Knochen, das wird alles den Hunden überlassen und die essen das auch alles. Also das war irgendwie echt spannend zu sehen. Wie das halt alles funktioniert und wie man das macht, weil ich das hier noch nie so direkt mitbekommen habe. Und genau. Dann ist mein Freund Sammy gekommen mit unserem ganzen Kamera-Equipment, hat mich dann da in Kara erstmal ein paar Tage eingeführt und dann sind wir nach Blitta gefahren. Das ist ein bisschen südlicher von Kara, ein bisschen südwestlicher von Kara, muss man sagen. Und wurden dann da abgeholt und wurden in das Dorf gebracht, wo die Schule gebaut wurde von einer Schweizer Hilfsorganisation. Meine Bachelorarbeit soll sein, eine audiovisuelle Dokumentation dieser Schule und der Wichtigkeit dieser Schule für das Dorf, beziehungsweise was für Schritte wurden von der Idee bis zur Umsetzung eingeleitet, damit dieses Projekt einfach so stattfinden konnte, wie es das schlussendlich getan hat. Ja, die konkrete Fragestellung weiß ich noch nicht. Ich habe auch die Dispo noch nicht geschrieben, weil ich mich mit meiner Betreuerin darauf geeinigt habe, dass ich erstmal dahin gehe und mein Videomaterial sammle, weil ich absolut nicht wusste, was auf mich zukommt. Ich wusste nicht, ob die Schule fertig gebaut war. Ich wusste nicht, ob die Leute bereit waren, mit mir zu reden. Ich wusste absolut gar nichts. Ich wusste nicht, wo ich wohne, wie ich wohne. Genau, und deshalb bin ich einfach mal hingegangen und habe geschaut, was da alles auf mich zukommt. Und Sammy war als mein Kameramann dabei, weil ich mir einfach dachte, ich kenne mich einfach noch nicht gut genug mit Kameras aus. Ich würde es gerne und freue mich auch, dass ich das in Zukunft lernen kann. Und weil ich einfach auch glaube, dass die Kamera immer noch eine gewisse Distanz zwischen mir und den Leuten bringt und dadurch, dass ich dann den direkten Kontakt hatte mit den Leuten und Sammy das Ganze gefilmt hat, war ich einfach viel näher dabei und konnte auch viel spontaner auf alle reagieren. Da war ja immer noch das Problem mit dem Französisch und ich glaube, so konnte ich meinen Fokus halt auch komplett auf das Französisch legen und auf das Interview und auf die Person und musste nicht noch mit der Kamera irgendwie agieren, was halt auch super schwierig war mit den ganzen Lichtverhältnissen und der Sonne und dem Staub und allem. Also es war echt perfekt so für den Anfang. Ich kann dazu noch sagen, mein Französisch hat jetzt sage ich mal in Anführungsschlusszeichen, gereicht. Ich weiß aber definitiv, wenn ich nochmal dahin fahre, und das werde ich wahrscheinlich tun, dann muss mein Französisch einfach viel, viel besser sein. Und diesen Ansporn habe ich jetzt auch. Ich glaube, es geht mir hier wie vielen anderen Schweizer und Schweizerinnen, wenn ich sage, dass ich einfach in der Schule den Zugang zu Französisch absolut nicht hatte. Ich fand es schrecklich. Ich konnte es auch absolut nicht. Und ich wusste auch nicht, warum ich es lernen soll. Obwohl das einfach eine dumme Ausrede ist im Nachhinein. Ich meine, wir wohnen in einem Land, wo Französisch einfach als Landessprache da ist. Aber jetzt habe ich einen Sinn darin gefunden, Französisch zu sprechen. Und habe jetzt auch einfach einen Ansporn. Was ich aber eigentlich sagen will, mein Französisch war gut genug, um eine Frage zu stellen. Mein Französisch war aber nicht gut genug, um die Frage zu elaborieren, um sie umzuformulieren, wenn sie nicht verstanden wurde. Weil die Denkstruktur der Menschen in dem Dorf, wo ich geforscht habe, das Dorf heißt Power, die ist einfach komplett anders als unsere. Und wenn ich dann manchmal Fragen stelle, dann konnten die manchmal auch keine Antwort drauf geben, weil sie die Frage halt nicht verstanden haben oder weil sie nicht verstanden haben, warum ich diese Frage stelle, weil es für sie einfach überhaupt keine Rolle spielt. Also das war so ein bisschen kritisch manchmal. Da gab es auch Momente, wo es irgendwie eine Woche gedauert hat, bis ich eigentlich die Antwort auf meine Frage bekommen habe, die ich gestellt habe. Aber es war auch einfach eine Erfahrung, eine super schöne Erfahrung, einfach zu sehen, hey, sie denken ganz anders, was ja auch einfach vollkommen logisch ist. Sie wohnen ganz woanders. Sie haben eine ganz andere Kultur und eine ganz andere Einschätzung von, was ist wichtig im Leben. Und das war irgendwie auch schön zu erfahren. Jetzt habe ich schon wieder mega viel geredet. Ich würde jetzt eigentlich noch, aber ich will nicht alle machen. Ich suche mir jetzt hier so, lass mal auf. Ja. Gut, okay. Ich werde die jetzt mal aufmachen, vorlesen, was für ein Stichwort draufsteht und dann versuchen, darüber so ein bisschen zu reden. Also, hier steht drauf. Welche 5 Bilder aus Power haben sich in dein Gedächtnis gebrannt? Gute Frage. Also natürlich das erste Bild von Power am ersten Tag, als wir da angekommen sind. Und ich war so überfordert mit der Welt. Da standen ungefähr 200 Togolesen und Togolesinnen und haben musiziert, haben getanzt, haben gesungen, haben uns begrüßt. Der Chef du Village war da, die 10 wichtigsten Leute des Dorfes. Wir haben alle begrüßt. Wir wurden dann zu dieser Schule gebracht und da war eine Ansprache für uns und wir mussten eine Ansprache halten, was mich natürlich komplett überfordert hat. Und es war einfach so viel, aber es war so schön im Nachhinein, einfach diese Gastfreundschaft und dieses Willkommen geheißen zu werden. Also, und bitte entschuldigt mein Deutsch, ich bin irgendwie noch nicht so wieder da drin. Es war einfach unglaublich. Also dieses Bild hat sich auf alle Fälle in meinen Kopf eingebrannt. Diese Schule, wie ich sie zum ersten Mal sehe und diese ganzen Menschen, die da drumrum stehen mit ihren fröhlichen Gesichtern, mit ihrem Lachen, mit ihren wunderbaren Rhythmen und Gesängen, die sie von sich gegeben haben, wie grün alles war und wie sie sich einfach gefreut haben, uns begrüßen zu können und wie sie alle einfach mega bunte Kleidung getragen haben und es war super schön. Dann die Kinder. Am ersten Tag haben wir für die Hilfsorganisation noch Fotos machen dürfen, weil wir die Ersten waren, die die Schule fertig gebaut gesehen haben. Und es waren leider Schulferien, das heißt, ich konnte leider keinen Unterricht mitbekommen. Was wir aber gemacht haben, um trotzdem Bilder machen zu können, wir haben Kinder zur Schule kommen lassen in ihrer Schuluniform und haben dann mit denen Fotos gemacht und die waren einfach alle so toll. Die hatten so eine Ausstrahlung, so ein tolles Lachen und es war einfach nur mega schön, mit ihnen zu arbeiten, mit ihnen diese Fotos zu machen, mit ihnen Quatsch zu machen. Also das war unbeschreiblich, einfach dieses Zusammensein, auch wenn man sich vielleicht mit Worten nicht versteht, weil viele sprachen kein Französisch und ich spreche halt auch nicht so gut Französisch, aber manchmal braucht es das einfach nicht. Und dieses Zwischenmenschliche halt einfach irgendwie stimmt. Und das war super schön. Erster Tag in dieser Schule. Dann natürlich Der letzte Tag hat sich auch unglaublich in mein Herz eingebrannt, als wir da allen Tschüss gesagt haben und alle umarmt haben und auch noch mal Fotos gemacht. Ich habe mich nämlich lange damit auseinandergesetzt, was bringe ich den Leuten als Dankeschön mit? Aber ich wollte nicht Geld bringen oder irgendwelche materiellen Sachen, die man einfach irgendwie vergisst oder die man halt auch von jedem anderen bekommen könnte, die halt einfach irgendwie keinen persönlichen Bezug zu mir hatten. Und ich habe mich dann schlussendlich dazu entschieden, meine Polaroid-Kamera mitzunehmen mit 60 Filmen, mit 60 Bildern und dann einfach Erinnerungen festzuhalten und sie ihnen dalassen zu können. Ist zwar auch gewissermaßen materiell, ich weiß, aber trotzdem super persönlich und etwas, was sie, glaube ich, noch nicht gekannt haben. Und es war einfach so schön, wie sie sich auch darüber gefreut haben und dass man in nur 2 Wochen so eng mit einem Dorf werden kann, dass man eigentlich so ein bisschen Teil von dem Dorf werden kann, das war eine unglaubliche Erfahrung. Viertens muss ich an dieser Stelle die Hunde erwähnen. Da gab es 3 Hunde, wo wir gewohnt haben. Wir haben beim Pastor gewohnt, also in einem Haus, das der Pastor gebaut hat, das noch nicht ganz fertig war. Da haben wir drin gewohnt, direkt neben der Schule. Und der Pastor und seine Familie haben dann ein paar Meter weiter vorne in einem Haus gewohnt. Und da gab es halt diese 3 Hunde. Und in Togo sind Hunde halt dazu da, das Land zu beschützen und basically Staubsauger sein. Also die essen halt alles, was irgendwie rumliegt: Insekten, Eidechsen, Knochen, Essensreste, alles. Und ich glaube, wir haben dann denen halt so ein bisschen um das Kuscheln mit den Hunden zusammen entdeckt. Ich habe für mich entdeckt, dass ich, glaube ich, schon eher ein Hundemensch bin, aber ich hatte davor halt einfach nie Bezug zu Hunden. Und das Lustigste war halt einfach, dass, ja, ich habe halt gefragt, ja, wie heißen denn diese Hunde? Und die meinten so, ja, Patience. Ich so, ja, und der zweite? Ja, Patience. Und der dritte? Patience. Ich so, was, die haben alle drei den gleichen Namen? Da meinte der Pastor so, ja, ist doch viel praktischer, rufe ich einmal, kommen alle drei. Ja, da musste ich ihnen dann noch individuelle Namen geben, weil das ging so für mich nicht. Aber das war echt super schön, weil wir uns so an die gewöhnt haben und die dann auch die ganze Zeit irgendwie da waren und sich auch mega gefreut haben, mit uns mitzukommen und bei uns zu sein. Das war schon ganz schön. Und dann das fünfte war, als wir mit dem CVD, das war derjenige, der für uns zuständig war im Dorf, also der CVD. Ich weiß gerade nicht auswendig, was die Abkürzung bedeutet. Das tut mir an dieser Stelle schon mal leid. Ich kann aber seine Funktion erklären. Er ist eigentlich zuständig für die Jungen im Dorf. Also er kommuniziert die Bedürfnisse der Jungen an den Chef du Village. Er ist einfach diese Vermittlungsposition, organisiert viel, ist auch Ansprechperson für Entwicklungszusammenarbeit. Und war in diesem Sinne dann auch für uns verantwortlich und hat uns super viel rumgeführt, hat uns super viel erzählt. Und einfach der erste Spaziergang, den wir mit ihm hatten, einmal durchs Dorf und dann sind wir zur Mühle gegangen, wir sind zum Marktplatz gegangen. Er hat uns super viel erzählt über die Felder, über die Leute und das wird sich auch, glaube ich, für immer in meinem Gedächtnis halten. Das war mega schön, auf diesem ersten Spaziergang eigentlich so ein bisschen mit ihm zu connecten. Und auch einfach zu merken, wie wichtig er eigentlich ist für meine Forschung, weil er diese Kernfigur eigentlich ist, die diese ganze Kooperation erst möglich gemacht hat zwischen der Schweiz und diesem Dorf in Togo. Genau, das waren diese 5 Bilder. Machen wir mal weiter. Auf dem hier steht. Voll schön. Sammy und ich haben diese Zettel zusammen geschrieben und zwar haben wir uns da schon Stichworte gegeben und dazu Zettel gemacht und dann gesagt, wir schreiben irgendwas drauf, was uns mit diesen Stichwörtern, was uns einfach einfällt und sprechen dann später mal noch darüber, um das irgendwie nochmal austauschen zu können. Und auf diesem Zettel steht, es macht Spaß, mit dir die Videos zu filmen. Und das ist voll schön, weil ich erst total Respekt davor hatte, mit Sammy dieses Projekt anzugehen. Sammy und ich führen eine Fernbeziehung seit fast 1,5 Jahren jetzt. Ich in Zürich, er in München. Es sind nur 4 Stunden. Es funktioniert auch super gut. Ich hatte ja davor auch schon eine Fernbeziehung und ich glaube, für mich ist das auch einfach super perfekt, weil ich weiß, ich habe jetzt, wenn ich zu Hause bin, meine Zeit eigentlich komplett für mich und wenn ich dann mit ihm bin, dann haben wir einfach unsere Zeit für uns und das auch die ganze Zeit. Und Togo war eigentlich das erste Mal, dass wir richtig, richtig lange 24/7 aufeinander saßen und auch zusammen gearbeitet haben und ich hatte da schon ein bisschen Respekt vor, aber es war so gut. Wir haben uns super ergänzt. Wir haben super gut zusammengearbeitet. Ich konnte mega viel lernen von ihm. Ich glaube, er hat auch ein bisschen was von mir lernen können. Es war mega schön, gemeinsam Teil dieses Dorfes werden zu dürfen und dann auch einfach am Schluss noch zu reisen und zusammen zu sein, zu reden oder auch lernen, dass man auch zusammen mal schweigen kann oder dass man auch zusammen was anderes machen kann. Also man kann irgendwie im gleichen Raum sein und der eine macht das und der andere macht das und dann irgendwann findet man sich wieder. Also es war echt mega schön und ich bin super stolz auf uns, dass wir das so geschafft haben und es hat echt Spaß gemacht zu filmen. Es war echt mega schön. Ja, mehr kann ich dazu, glaube ich, gar nicht sagen. Ich mache mal das nächste Zettelchen auf. Da steht drauf: War dein Projekt hier erfolgreich? Ich würde sagen, mein Projekt war mehr als erfolgreich. Dadurch, dass ich nicht wusste, was auf mich zukommt, habe ich mich wie auf das Schlimmste eingestellt, und zwar darauf, dass diese Schule nicht fertig ist und ich irgendwie dann vielleicht den Schulbau noch irgendwie filmen muss oder in den Vordergrund rücken muss. Und da echt alles fertig war, konnte ich mir meinen Fokus suchen und ich war das erste Mal mein eigener Chef gewissermaßen. Das war mein erstes richtig wichtiges eigenes Projekt. Ich habe zwar eine Maturarbeit geschrieben, da habe ich ein Theater geschrieben und aufgeführt. Das war natürlich auch mega, aber das hier war das erste Mal, dass ich wirklich mit Menschen zu tun hatte und das erste Mal, dass ich einfach das, was ich studiere, in die Praxis umsetzen durfte. Und das hat mir so viel gegeben, weil ich einfach gemerkt habe, dass es echt das ist, was ich in Zukunft machen möchte und dass ich was tue, was auch einfach etwas bringt, was mir etwas bringt, was den Leuten etwas bringt. Und das war, glaube ich, das Schönste, dass ich das irgendwie realisieren konnte. Nächstes Zettelchen. Oh, da steht Klatschen. Musik, Kirche, Tanzen, Rhythmus, Lachen, Freude. Die Menschen klatschen da super viel. Und die können das auch. Die können das in der Schnelligkeit, so schnell kann ich meine Arme und Hände nicht mal koordinieren. Die machen damit Musik in der Kirche, sie tanzen dazu, sie können diesen Rhythmus beibehalten, sie lachen dazu, was natürlich Freude mit sich bringt. Ob das jetzt war bei unserer Ankunft, bei den wöchentlichen Kirchgängen, einfach irgendwie auf dem Feld, bei der Arbeit zwischendurch, mal in der Küche, auf dem Marktplatz, bei ihren Ritualen, bei ihren Festen. Es wurde einfach immer irgendwie geklatscht und das war so krass mitzuerleben, dass es halt einfach manchmal auch nicht, dass es, oh jetzt, ruft gerade Sammy an, aber ich muss jetzt hier kurz unterbrechen. Ich mache gleich weiter. So, 40 Minuten später bin ich wieder da. So ist das mit einer Fernbeziehung. Man muss die Zeit nutzen, die man hat und auch wenn man dafür seinen Podcast mal stoppen muss. Gut, aber ich mache weiter mit den nächsten drei Zetteln und dann belasse ich es dabei, weil es ist auch schon spät und ich sollte noch ein paar Texte für die Uni lesen. Nächster Zettel sagt: Ich freue mich auf den fertigen Film. Oh, ich mich auch. Ich weiß noch nicht so richtig, worauf ich meinen Fokus schlussendlich legen werde, wie ich das mit der Dramaturgie regle. Was mache ich überhaupt für einen Film? Anders als Dokumentarfilme, die man vielleicht aus Netflix kennt oder Arte, hat meiner keinen Kommentar. Also ich versuche, einen empirischen, einen wissenschaftlichen Film zu kreieren, der die Realität repräsentiert. Und ich möchte meine Forschungsfrage nicht mit einem Text beantworten, sondern halt mit diesem Film. Aber alles, was ich dazu nutzen werde, ja, ich werde die Clips und die Interviews so anordnen, dass es dann natürlich auch einfach einen Sinn ergibt. Aber ich werde keine zusätzlichen Kommentare, Audio Sachen irgendwie anfügen oder erklären, sondern das Material, was ich gesammelt habe vor Ort und jetzt noch das Interview, was ich hier in der Schweiz hatte mit der Hilfsorganisation, das sind die Sachen, die ich nutzen werde. Und somit soll es einfach super realistisch und super lebensnah einfach bleiben. Genau. Ich freue mich auch extrem auf diesen Film. Es wird noch sehr, sehr viel Arbeit werden. Genau, ich habe mir bis Dezember vorgenommen, Dezember, Januar den Film fertig zu schneiden, die Dispo zu schreiben und dann im nächsten halben Jahr wird die schriftliche Arbeit verfasst. Das sind jetzt doch noch drei. Ups, Entschuldigung, drei Zettel, da hat sich ein kleiner Zettel versteckt. So, hier drauf steht: Empfang, habe mich so selten so überfordert gefühlt. Darüber habe ich vorhin schon gesprochen. Das war einfach eine crazy Situation, weil wann wird man schon so empfangen? Man hat sich so ein bisschen gefühlt wie eine Prinzessin, was auf der einen Seite mega schön ist und auf der anderen Seite super komisch, weil ich, ich wollte ja was von denen. Das war für mich irgendwie so das Komischste an der ganzen Situation. Ich bin ja dahin gegangen, weil ich ja was wollte. Ich wollte ja die Erlaubnis und die Zustimmung von allen haben, dass ich mich da mit ihnen unterhalten darf, dass ich diese Schule erforschen darf. Und sie freuen sich umso mehr, mich zu sehen. Das war irgendwie ein bisschen komisch, war aber mega schön. Wir haben auch direkt dann afrikanische Namen bekommen. Mein Name war Solim. Das heißt so viel wie Aimé, die Gemochte. Und Sammy war Vasiu. Le Bene, also der Gesegnete. Und so haben uns dann auch alle während den ganzen 2 Wochen in dem Dorf genannt. Also ich wurde in den 2 Wochen nicht bei meinem Namen genannt, außer von Sammy, aber sonst nicht. Und das kennen dich dann halt auch alle Leute in dem Dorf. In Pava wohnen plus minus 5000 Menschen. Aber das Dorf ist super weitläufig, weil jedes Haus hat halt seine Felder drum. Dann kommt das nächste Haus, Felder ums Haus. Und ja, ist echt krass, weil dich alle kennen und alle wissen, dass du da bist. Und ist aber voll schön. Also war echt voll schön. Und Leute sind dann auch einfach manchmal gekommen, um uns zu grüßen. Sind dann auch wieder gegangen und wir waren am Anfang so, hä, what the fuck? Aber für die war das halt einfach ein Zeichen von Respekt und Höflichkeit. Einfach kommen und sagen, hallo, ich bin da. Ich hab dich gesehen, du hast mich gesehen. Wir sind füreinander da, falls irgendwas ist. Und das war voll schön. Ich habe einen ganz anderen Bezug zu Smalltalk bekommen, weil ich das Gefühl habe, hier in der Schweiz macht man Smalltalk einfach, wenn man eigentlich gar nicht weiß, was man zu reden hat. Oder ja, wenn man einfach eigentlich keine Lust auf ein richtiges Gespräch hat. Und oder auch wenn man einfach noch nicht so richtig weiß, wohin mit dem Gespräch. Und in Togo habe ich richtig gemerkt, dass man eigentlich ernste Fragen und auch Namen und so, so persönliche Sachen, das fragt man nicht am Anfang. Das fragt man eigentlich erst, wenn man sich so ein paar Mal gesehen hat. Und dieses Kommen und Grüßen, das wird eigentlich bei jedem Mal, dann werden die Gespräche so ein bisschen näher, weil man einfach damit sich zeigt, hey, ich habe dich gesehen. Und beim nächsten Mal hat man sich wieder gesehen und man zeigt sich eigentlich so ein bisschen, keine Ahnung, dass man einen mag oder dass man einen gesehen hat. Und das war voll schön. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade Sinn ergibt, was ich sage, aber es war mega schön. Nächster Zettel. Ich freue mich, die Seite von Desurir Bole Togo zu hören. Was haben Sie zu sagen? Super spannender Satz. Was mir in meinen 2 Wochen in Pava aufgefallen ist, ist, dass sie manchmal keine Antwort auf meine Fragen hatten. Das habe ich ja vorhin schon mal irgendwie erwähnt. Aber auch aus dem einfachen Grund, weil sie nicht so denken wie wir. Also ich habe das Gefühl, hier in der Schweiz vor allem und auch Deutschland, allgemein wahrscheinlich in Europa, bei uns funktioniert alles mit einer Kettenreaktion. Alles, was ich jetzt mache, hat irgendwie einen Einfluss auf meine Zukunft, auf mein nächstes Handeln. Und deshalb handle ich auch meistens irgendwie aus einem Grund so und irgendwas führt zum nächsten und das ist so, weil das davor so war und das wird so werden, weil ich es so und so vorhin gemacht habe. Genau, und als ich dann in Pava war und halt gefragt habe, weshalb ist dieses Gebäude da? Ist dieses Gebäude da, weil das und das vorher passiert ist oder weil das und das vorher passiert ist? Und auf meine Frage kam dann die Antwort, Ja, weiß ich nicht, ist doch nicht so wichtig, es ist ja jetzt da und dient dem ganzen Dorf. Und ich war so, ja, an und für sich stimmt das, aber ich würde gerne wissen, wieso das da ist. Und da habe ich dann einfach so gemerkt, Dinge, die für sie halt nicht wichtig erscheinen, die wissen sie auch nicht oder die haben sie nicht registriert, nicht wahrgenommen und konnten sie mir das dementsprechend auch nicht beantworten. Und das war irgendwie so ein bisschen schwierig bei manchen Dingen, weil ich bin ja trotzdem eine Forscherin und brauche halt die Sachen schwarz auf weiß oder in meinem Fall vor Kamera bestätigt. Und wenn ich dann einfach meine Annahmen mache, dann sind das halt einfach meine Annahmen. Und Annahmen sind an und für sich gut. Denkanstöße bringen, weiterdenken ist gut, aber nicht bei solchen essentiellen Sachen, wo ich einfach wissen muss, wieso ist das so geschehen. Also das war sehr spannend und deshalb war es super für mich, am Sonntag jetzt noch dieses Interview zu haben mit den beiden Gründern dieser Schweizer Organisation, die mir dann auch einfach vieles nochmal erklärt haben, wie was wann von dannen gegangen ist. Und das hat mir einfach super viel geholfen. Gut, und jetzt. Was wird der Chef du Village über uns erzählen? Auch ein spannender Satz. Ich habe vorhin schon mal kurz erwähnt, dass es in Togo alles ein bisschen anders läuft mit der ganzen Hierarchie. Bei uns ist man sich gewohnt, man regelt Dinge übers Telefon, über Mail, meistens sogar über Mail. Man kennt die Leute, die für irgendwas verantwortlich sind, oft nicht selbst. Ich zum Beispiel kenne hier den Unipräsidenten gar nicht. Ich kriege von dem zu Beginn und zu Ende des Semesters mal eine Mail, aber ansonsten war es das auch. Und in Togo ist es halt wirklich so, wenn du was von den Leuten willst, dann gehst du dahin, dann wartest du, dann redest du, dann wartest du wieder, wirst zum nächsten geschickt. Und es wollen auch alle wissen, was du vorhast, was du machst. Und du zeigst eigentlich den Respekt gegenüber den Menschen, indem du dahin gehst, dich vorstellst, dein Vorhaben vorstellst und dich einfach mit den Leuten unterhältst und eigentlich einfach anwesend bist. So war es in Kara und so war es dann auch in Power. Es wusste jeder Bescheid, was ich mache. Ich habe auch alle Leute kennengelernt, eben den Chef du Village, die Quartierchefe. Den Präfekten konnte ich nicht persönlich treffen, weil der beschäftigt war, aber dem habe ich einen Brief geschrieben und ihn darüber informiert, was ich da mache. Also man muss den zuständigen Personen schon zeigen, dass man über sie Bescheid weiß und dass man sie mit Respekt behandelt und dass man ihnen wirklich aufzeigt, was man hier macht. Und ja, das ist sehr komisch am Anfang, weil man einfach denkt, boah, bei uns hätte man eine Mail geschrieben und dann wäre das okay gewesen. Und hier muss man 2 Stunden in dem Büro rumsitzen, bis dann irgendwer mal kommt, eine Minute reinschaut, Hallo sagt, sich dich begrüßt und dann wieder geht. Aber genauso funktioniert das halt, dieses Persönliche. Und das war am Anfang echt schwierig für mich, weil ich das echt so nicht gekannt habe. Aber danach fand ich es echt schön zu wissen, mit wem man es zu tun hat. Und die wissen auch, mit wem sie es zu tun haben. Und man weiß, an wen man sich wenden muss. Und das ist irgendwie alles ein Zacken persönlicher, würde ich jetzt mal sagen. Natürlich wird auch viel mit der Hierarchie gespielt. Und das ist auch nicht ohne dieses ganze System. Aber an und für sich ist es eigentlich eine schöne Sache zu wissen, wer Entscheidungen fällt und mit wem man es da eigentlich zu tun hat. Also das war eigentlich eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Ich muss jetzt auch sagen, ich bin super müde und auch wieder super aufgewühlt, dass ich darüber so viel jetzt wieder reden konnte. Es wird auch bestimmt ein Thema sein, was noch oft vorkommen wird in diesem Podcast, weil ich einfach super viele Sachen immer und immer wieder darauf beziehen werde oder mir noch so viele Gedanken und Sachen einfallen werden, die ich dann hier wieder zum Besten geben kann. Da es bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, falls ihr irgendwelche Fragen habt, dann schreibt sie mir und vielleicht kann ich sie in den nächsten Podcast-Folgen mal beantworten. Vielleicht kann ich sie schriftlich direkt zurück beantworten. Es war auf alle Fälle ein wunderbarer Sommer. Ich habe unglaublich viel lernen dürfen. Ich weiß, dass ich das richtige Studium gewählt habe und ich habe auch gelernt, dass das Zusammenarbeiten mit meinem Freund funktioniert. Sprich, dass da eine Zukunft existieren kann. Also so viele schöne Erkenntnisse. Ich werde dieses Jahr auch
langsam studieren, wie ich es nenne. Ich habe nur noch einen Tag die Woche Uni und kann mich also in der restlichen Zeit voll auf dieses Projekt konzentrieren und auf alle anderen Sachen, die ich noch schreiben muss. Ich kann mich ein bisschen mehr auf die Arbeit wieder konzentrieren, da das jetzt auch tatsächlich wieder möglich ist. Und ich kann mich auch einfach noch auf meine Freizeit ein bisschen konzentrieren. Und ja, das fühlt sich super gut an. Ich werde euch bestimmt auf dem Laufenden halten, wie es so vorangeht mit meinem Projekt. Die nächsten Schritte sind auf alle Fälle mal, ich muss noch eine Reflexion über meine Feldforschung schreiben, dass ich da noch Punkte für ethnologische Praxis dazu bekomme. Ich muss eine Seminararbeit über die ersten 3 Wochen und über meine Forschung an der Uni in Kara schreiben und einen Zeitplan erstellen, wie ich mir das Ganze so vorstelle jetzt. Und ja, dann geht's los mit Schneiden, mir noch ein paar noch oder noch sehr viele ethnologische Filme anschauen, mir Literatur, Literatur lesen und dann daraus mein eigenes Projekt erstellen, mein erstes eigenes Projekt. Ich habe eigentlich auch vor, mich dann für einen audiovisuellen Master zu bewerben und deswegen habe ich eigentlich jetzt auch dieses audiovisuelle Projekt ausgewählt. Das muss man nicht machen, man hatte da komplett freie Wahl. Und ich habe das einfach ausgewählt, dass ich mich nachher, wenn ich mich bewerbe, wenigstens schon was einreichen kann. Und nicht nur mit Ideen um mich schmeiße, sondern da auch wirklich schon was Handfestes vorhanden ist, was ich meiner Bewerbung beilegen kann, wo dann auch einfach entschieden werden kann, ja, du bist drin oder du bist leider nicht drin. Genau. So viel noch, warum ich mich für so ein Projekt entschieden habe. Und damit würde ich es jetzt beenden. Genau. Es freut mich, dass ihr zugehört habt. Habt eine ganz schöne Woche.